DW Menschen und Märkte.
Rekordhoch beim Treibhausgas. Corona-Impfstoff aus Dessau. Chinas Führung wirbt für Online-Kontrolle und Frauenquote in DAX-Vorständen. Das sind unsere Themen. Ich bin Klaus Ulrich. Die Treibhausgase in der Atmosphäre haben im letzten Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Das vermeldet die Weltorganisation für Meteorologie in Genf. Trotz der Corona-Maßnahmen mit Beschränkungen für die Industrie setze sich der Trend auch in diesem Jahr fort, berichtet Dietrich Karl Meurer.
Mit den Treibhausgasen ist es so eine Sache. Nicht alles, was freigesetzt wird, verbleibt in der Atmosphäre. Pflanzen, Meere, die Gesamtheit der Ökosysteme absorbieren einen Teil der Gase. Daher analysiert der jedes Jahr von der Weltorganisation für Meteorologie, WMO, in Genf vorgelegte Bericht nicht die ausgestoßenen Gase, sondern die, die in der Atmosphäre verbleiben. Und zwar die, die als hauptverantwortlich für den Klimawandel gelten. Die Stickstoffmonoxid, Methan und natürlich Kohlendioxid. Der Durchschnittswert für die CO2-Konzentration, der in ppm, also in Teilchen pro Million Teilchen gemessen wird, steigt seit Jahren, erklärt die für den Bericht verantwortliche Atmosphärenforscherin Oksana Tarasova.
We saw that the levels past 410.
Wir haben festgestellt, dass der Wert von 410 ppm im Jahr 2019 überschritten wurde. 2015 haben wir 400 ppm überschritten. Das sind 10 ppm innerhalb von 4 Jahren. Das ist vergleichbar mit dem Niveau der CO2-Änderungen beim Übergang von Phasen der Eiszeit. Diese Veränderungen fanden in einem Zeitraum von 100 bis 200 Jahren statt. Jetzt haben wir es in 4 Jahren geschafft. Die Zuwachsrate sei dramatisch, sagt die Wissenschaftlerin. 2020 gibt es eine Veränderung. Im Zuge der Lockdowns wegen der Covid-19-Pandemie sind die Treibhausgasemissionen zurückgegangen. Viele Flugzeuge blieben am Boden, Industriebetriebe fuhren die Produktion herunter. Und das im Prinzip weltweit. Der Generalsekretär der WMO, Peter Ritallas, spricht jedoch nur von einer winzigen Delle in einer grundsätzlich nach oben steigenden Kurve. In diesem Jahr haben wir aufgrund der Covid-Lockdowns einen Rückgang der Emissionen um 4-7% erlebt. Aber das ändert nichts am Gesamtbild, denn die Lebensdauer von Kohlendioxid ist so lang. Auch zeigten vorläufige Ergebnisse einiger Messstationen bereits, dass die CO2-Konzentration in der Atmosphäre 2020 weiter gestiegen sei. Peter Ritallas forderte, ganz ähnlich wie die Epidemiologen bei den Coronavirus-Ansteckungen, die Kurve müsse nachhaltig abgeflacht werden. Um die globale Erwärmung, wie vom Weltklimarat empfohlen, auf 1,5 Grad zu begrenzen, müssten die fossilen Energiequellen Öl, Gas und Kohle ersetzt werden durch Wind, Wasser und Solarenergie. Eventuell brauche es auch mehr Atomkraftwerke.
The nuclear energy is of course it's a challenging form of energy.
Die Kernenergie ist eine herausfordernde Energieform, weil wir Atommüll haben und es keine einfache Lösung für diese Frage gibt. Aber wir haben Länder, die große Mengen an Energie benötigen, zum Beispiel China. In westlichen Ländern, etwa Europa dagegen, seien Kernkraftwerke angesichts hoher gesetzlicher Anforderungen zu teuer und damit keine Alternative.
So viel von Dietrich Karl Meurer. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich zuversichtlich gezeigt, dass erste Impfungen gegen das Coronavirus schon Ende dieses Jahres möglich sein könnten. IDT Biologica in Sachsen-Anhalt ist eines der Unternehmen, die in Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und Universitäten an einem Corona-Impfstoff arbeiten. Allerdings wird der Impfstoff von IDT frühestens Ende 2021 zur Verfügung stehen. Dass er aber dennoch gebraucht wird, hat Spahn heute bei seinem Besuch der Firma in Dessau betont. André Damm war für uns dabei.
IDT Biologica aus Dessau-Tonnau gehört zu den 3 deutschen Hoffnungsträgern bei der Impfstoffforschung, ist aber deutlich langsamer im Rennen. Erst Ende 2021 dürfte, wenn die klinischen Studien erfolgreich verlaufen, der fertige Impfstoff bereitstehen. Aber auch dieser wird benötigt, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bei einem Firmenbesuch. Für ihn sei es wichtig,
dass wir nämlich nicht nur auf eine Technologie und nicht nur ein Unternehmen und ein Forscherteam setzen, sondern bei Impfstoffen man nie wissen kann, ob es möglicherweise noch Rückschläge gibt, ob vielleicht eben einer nicht ins Ziel kommt, aus welchen Gründen auch immer. Und deswegen haben wir uns auf europäischer Ebene, aber auch als Deutschland entschieden, eben mit mehreren Unternehmen und Forscherteams zusammenzuarbeiten.
Das Pharmaunternehmen aus Sachsen-Anhalt genieße weltweit einen guten Ruf, sagte Spahn. Er sei überzeugt davon, dass die IDT-Technologie Vektorimpfstoff erfolgreich sein wird. Das sei auch ein Verdienst des Bundes, so Spahn. Immerhin werde IDT mit Forschungsgeldern in Höhe von knapp 114 Millionen Euro unterstützt. Und auch in die Produktion wird bereits investiert, noch einmal der Bundesgesundheitsminister.
Wir nehmen auch Impfstoffe ab von IDT, schließen jetzt schon einen Vertrag miteinander über mindestens 5 Millionen Impfdosen und geben gleichzeitig, damit dafür auch Produktion aufgebaut werden kann, schon vorab einen Betrag von 30 Millionen Euro, um hier vor Ort zu investieren.
Denn bei der Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus geschieht vieles parallel. Obwohl noch geforscht wird, müssen schon neue Produktionsanlagen gebaut werden. 80 Millionen Euro will IDT investieren, sagte Geschäftsführer Jürgen Betzing.
Wir sind dabei, unsere Produktionskapazitäten zu erweitern. Wir werden hier auf dieser Freifläche eine zweite Highspeed-Abfüllanlage für Impfstoffe bauen. Die neue Höchstgeschwindigkeitsanlage füllt bis zu 32.000 Injektionsflaschen pro Stunde ab und ist eine der modernsten Anlagen in der Impfstoffherstellung.
Weltweit, das ist der Anspruch bei IDT seit jeher, erklärte Sachsen-Anhaltsministerpräsident Rainer Haseloff.
Dieses Unternehmen steht für eine langjährige Tradition im Sinne der Impfstoffherstellung. Das ist heute faktisch in Mitteleuropa keinen Tollwutfall mehr gibt, ist diesem Standort hier geschuldet. Und dass wir Ebola weitestgehend in den Griff bekommen haben, hängt ebenfalls auch mit diesem Standort zusammen.
Mitte kommenden Jahres soll der erste Corona-Impfstoff in Dessau-Tornow produziert werden, auf Vorrat. Denn erst Ende 2021 wird wohl das beschleunigte Zulassungsverfahren beginnen können.
André Damm berichtete. Die chinesische Führung lädt einmal im Jahr zu ihrer sogenannten Welt-Internet-Konferenz ein. Das birgt eine gewisse Ironie, denn kein anderes Land der Welt zensiert das Internet so stark wie China. Die eigenen Internetkonzerne werden systematisch von internationaler Konkurrenz abgeschirmt. Die Sicherheitsbehörden nutzen alle verfügbaren digitalen Überwachungstechnologien maximal aus, gerade auch in Pandemiezeiten. Bei der diesjährigen Weltinternetkonferenz wirbt die Volksrepublik erneut für ihr Konzept eines kontrollierten Internets.
Intelligent Interconnection for openness and cooperation.
Wenn China für seine Welt-Internet-Konferenz wirbt, werden gerne große Worte bemüht, wie in diesem Werbevideo. Intelligente Vernetzung, internationale Kooperation. Ganz ähnlich Zhao Ziliang vom Nationalen Internet-Informationsamt in Peking. Die Veranstaltung in Wuzhen soll den Geist der Offenheit und Zusammenarbeit vermitteln. Wir wollen deutlich machen, dass China dazu beitragen will, den globalen Cyberspace zu einem inklusiven und ausgewogenen Ort zu machen, von dem alle profitieren können. Zhao Ziliang spricht von Offenheit, ohne rot zu werden. Dabei wird nirgendwo sonst das Internet so stark kontrolliert wie in China. WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, Google – alles gesperrt. Chinas 900 Millionen Internetnutzer bewegen sich in einer digitalen Parallelwelt, die von chinesischen Apps dominiert und kontrolliert wird. Wir haben für alles unsere eigenen Produkte, die den gleichen Service bieten, sagt der Pekinger Internet-Experte Guo Tao. Internetnutzer haben eine riesige Zahl von Apps, aus denen sie wählen können. Die am meisten genutzte ist von Tencent, WeChat mit etwa 90% Marktanteil. Ob chatten, bezahlen, den eigenen Corona-Status anzeigen, WeChat regiert den Alltag in China. Und statt bei Amazon kaufen Chinesen beim Online-Riesen Alibaba. Stark zensierte Suchmaschinen wie Baidu ersetzen Google. Ohne internationale Konkurrenz konnten chinesische Start-ups so zu riesigen IT-Konzernen heranwachsen. China will zwar die Marktmacht seiner Internetgiganten jetzt stärker regulieren und hat zugleich im Zuge der Corona-Pandemie die digitale Überwachung ausgebaut und den eisernen Griff aufs Internet verstärkt. Bei Reporter ohne Grenzen steht China schon lange auf der Liste der Feinde des Internets.
Chinese government control all the information flow.
Die chinesische Regierung kontrolliert den Informationsfluss. Sie hat riesige Ressourcen und gibt dafür sehr viel Geld aus, sagt Wu Kaixi, ehemals Vorstandsmitglied bei Reporter ohne Grenzen und chinesischer Dissident im Exil in Taiwan.
They will also control the environment of the society.
Die Regierung kontrolliert damit auch das soziale Umfeld, sodass Menschen aufhören, kritisch zu denken, Dinge in Frage zu stellen oder nach dem Warum zu fragen. Genau das sehen wir heute in China.
So that's what we see in China today.
Wie viele Zensoren damit beschäftigt sind, täglich politisch unerwünschte Posts zu löschen, Konten von Nutzern und Chatgruppen abzuschalten, Suchergebnisse zu zensieren, weiß niemand genau. Auch Filter und Algorithmen helfen beim Löschen und Blockieren. Die umfassende Kontrolle verkauft die Führung als Internet-Souveränität und propagiert dieses Konzept auf Konferenzen wie in Wuzhen. Dahinter verbirgt sich die Idee, dass jede Regierung mit dem Internet machen kann, was sie will, Kritik unerwünscht. Doch was im eigenen Land funktioniert, entpuppt sich international als Hemmschuh, etwa für die Expansion chinesischer IT-Firmen. Jüngstes Beispiel TikTok, die populäre Video-Sharing-App von ByteDance aus Peking. Und die bislang einzige chinesische App, die international erfolgreich ist. Die US-Regierung würde sie am liebsten verbieten, aus Sorge um Datensicherheit, wie es heißt. Ausgerechnet die chinesische Regierung spricht empört von Machtmissbrauch, Verletzung marktwirtschaftlicher Prinzipien und Unterdrückung.
Soweit Ruth Kirchner. Nach monatelangen Verhandlungen hat sich die Koalition auf eine Frauenquote in Vorständen börsennotierter Unternehmen geeinigt. Bisher sind Frauen in deutschen Vorstandsetagen im internationalen Vergleich extrem selten vertreten. Freiwillige Selbstvorgaben zeigten kaum Wirkung. Von vielen Ökonomen kommt Zustimmung. Sie sehen in gemischten Vorstandsteams auch wirtschaftliche Vorteile. Aber es gibt auch Kritik. Bianca von der Au.
Die freiwillige Selbstverpflichtung hat es nicht gebracht. 2011 haben alle 30 DAX-Konzerne eine gemeinsame Erklärung abgegeben. Tenor: mehr Frauen in Führungspositionen. Fast 10 Jahre später liegt der Anteil von Frauen in DAX-Vorständen bei rund 13% und ist sogar rückläufig. 11 der 30 DAX-Konzerne haben aktuell gar keine Frau im Vorstand. Das hat die schwedische Allbright-Stiftung erfasst. Nun soll es eine gesetzlich verbindliche Frauenquote regeln. So will es die Bundesregierung. Für Ingo Speich, Leiter Nachhaltigkeit bei der DK Bank, macht das Sinn, auch aus Anlegersicht.
Durch eine Heterogenität in Managementteams sind Unternehmen aus der langfristigen Brille heraus ein Stück weit robuster aufgestellt und sie agieren in Teilen auch vorausschauender. Das ist aus Kapitalmarktsicht zu begrüßen und wird sich dahingehend auch in der langfristigen Wertentwicklung eines Unternehmens niederschlagen.
Fondsmanager Speich sieht aber auch, dass die Erfüllung der Frauenquote nicht jedem Unternehmen leicht fallen dürfte.
In dem Sinne ist es eine Revolution für das ein oder andere Unternehmen.
Gerade in Branchen, in denen auch in der normalen Belegschaft Frauen unterrepräsentiert sind, etwa bei den Ingenieursberufen. Gertrud Traut ist Chefvolkswirtin bei der Landesbank Hessen-Thüringen und war jahrelang die einzige Chefvolkswirtin in einer Branche, deren Führungsetage männerdominiert ist, die Banken- und Finanzwelt. Ökonomin Traut ist für die Frauenquote, weil sie glaubt, die Quote könne dabei helfen, verkrustete Strukturen aufzubrechen.
An der Spitze wird es immer eng und wenn jetzt mehr Frauen gefördert werden, und das ist auch das, muss man einfach sagen, natürlich kann es jetzt auch sein, dass dann, wenn ein Mann und eine Frau gleich gut sind, dass der Mann dann hinten runterfällt. Früher hätte er automatisch gewonnen und dass der das dann nicht gut findet, das ist individuell auch zu verstehen.
So gibt es auch Kritiker der gesetzlichen Frauenquote. Ganz vorne der Bundesverband der deutschen Industrie, für den die Quote ein Eingriff in die Unternehmerfreiheit ist. Nachdem 2015 schon die Frauenquote für Aufsichtsräte beschlossen wurde, dürfte es jedoch wenig rechtliche Grundlagen gegen eine Frauenquote für Vorstände geben. Das glaubt Julia Redenius-Hövermann. Sie ist Professorin für Unternehmensrecht an der Frankfurt School of Finance. Aus Sicht der Juristin ist neben der Quote eine andere Frage entscheidend, damit mehr Frauen in Führungspositionen wachsen können.
Ich sehe eher das Problem, und das hat dann nichts mehr Juristisches, wo rekrutieren wir denn Vorstände? Ja, und die werden auf der ersten oder zweiten Ebene unter dem Vorstand rekrutiert. Und da ist dann die Frage, muss es nicht eine da viel stärkere Frauenförderung geben, um diesen Pool zu erweitern? Denn, und das hat auch die Praxis gezeigt, müssen wir immer auch, wenn wir den Vorstand besetzen, dann eine Frau von außen holen.
Aktienrechtlich sind Frauen im Vorstand übrigens gar nicht vorgesehen. Zumindest nicht, wenn sie schwanger werden wollen. Die Gründerin des Online-Shopping-Clubs Westwing musste erst kürzlich als eine der wenigen Frauen im Vorstand eines börsennotierten Unternehmens ihr Mandat niederlegen, weil sie ein Kind erwartet. Das Gesetz sieht aktuell nicht vor, dass ein Vorstand eine Babypause machen darf.
Ein Beitrag von Bianca von der Au aus unserem Frankfurter Börsenstudio war das. Und das war's auch mal wieder für heute bei uns. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich bin Klaus Ulrich. Auf Wiederhören, bis bald und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW.